Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Der Mann, der für exzessive Gaudi steht, ist da. Kabarettist, Autor und Liedermacher Georg Ringsgwandl. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen in SWR1 Leute. Grüße Sie. Irrsinn und eine mehrfach gespaltene Persönlichkeit sind von Vorteil, wenn man auf die Bühne will. Das haben Sie mal gesagt. Zu wieviel sitzen Sie denn gerade hier?
Na, jetzt bin ich vielleicht zu zweit oder zu dritt im Augenblick. Wieso? Dass ich, ohne damit zu kokettieren, ist es so, dass ich tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, in verschiedene Teile mich aufspalte, je nachdem, was ich so mache. Und früher dachte ich mir nur, also früher habe ich einen normalen Beruf gehabt, da dachte ich mir nur, ich bin einfach ein Fehlläufer.
Sie waren Oberarzt in Garmisch-Partenkirchen, Kardiologe?
Kardiologe, Intensivmedizin und habe da ja 20 Jahre lang in der Medizin gearbeitet und am Schluss war ich der Oberarzt in Garmisch gewesen. Und eigentlich fügt man sich als solche Figur, wie ich war, da nicht richtig ein. Das war zwar ganz nett, weil ich dann zwischendurch ganz lustig war und habe ja auch ordentlich gearbeitet und so, aber eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, dass ich da nicht richtig reinpasse. Und weil ich alle möglichen verrückten Ideen im Kopf hatte.
Die lassen sich auf der Bühne besser ausleben als im OP-Saal?
Ja. Und das kann man in einem Krankenhaus, muss man ordentlich, ganz vernünftig funktionieren und sich um die Leute kümmern. Und zunächst dachte ich mir, das ist eine Krankheit, was ich habe, aber für das, was ich inzwischen mache, seit 26 Jahren, ist es an sich richtig, dass man verschiedene Standpunkte einnehmen kann.
Also wenn es eine Krankheit ist, ist es eine sehr kreative Krankheit. Wir hören direkt mal nämlich rein, wer Sie aktuell nicht im Ohr haben sollte. Digitales Proletariat und im Anschluss reden wir über diesen Song.
Alles super günstig, doch ein bisschen fad. Mehr gibt es nicht fürs digitale Proletariat.
Der Bob Dylan Bayerns wird auch genannt. Georg Ringsgwandl in SWR1 Leute mit einem aktuellen Hit Digitales Proletariat. Sagen Sie uns die Entstehungsgeschichte zu diesem Song.
Ja, da sind wir letzten Herbst im Rheingau in einer alten Schule gesessen, wo der Klassenraum zu einem kleinen Club umgebaut wurde. Und da haben wir in einer Woche diese Platte aufgenommen. Und da hatte ich am Morgen, als es losging um 9:30, habe ich einen Text gehabt, der auf verschiedenen Blättern verteilt war. Und dann dachte ich, das könnte eine Funknummer werden. Und dann haben wir uns hingesetzt, eben ein hessisch-sardischer Schlagzeuger, dann ein ordentlicher Gitarrist aus Ingelheim und dann der Krauthofer, das ist ein Technomusiker aus München.
Vollkommen die Einflüsse hat man.
Ein vollkommen Wahnsinniger. Und dann noch ein Deutsch-Perser aus Frankfurt, der das Ganze aufgenommen hat. Und da haben wir uns hingesetzt und haben das ein paar Mal probiert und das war vielleicht, was wir jetzt gehört haben, was auf der Platte drauf ist, das war vielleicht der dritte oder der vierte Versuch. Und so haben wir es einfach gelassen und damit war das fertig. Das ganze Ding war, glaube ich, in 3 oder 4 Stunden fertig gewesen.
Aber vermutlich doch nicht der Text. Da müssen Sie sich ja schon mehr Gedanken machen.
Ja, der Text, der hat ein paar Jahre vorher, hat sich den verschiedenen Zetteln in meiner Zettelschublade angesammelt und dann habe ich ein paar Tage, bevor wir in das Studio gingen, habe ich dann mich hingesetzt und habe einfach diese Fragmente zusammengenagelt in einem Pfeil und das war dann nochmal 4-mal zu groß und dann habe ich einfach mal flott so 4-5 Strophen rausgenommen und die einfach mal probiert.
Da steckt ja auch eine gewisse Gesellschaftskritik drin in dem digitalen Proletariat. Ist Wut für Sie ein Antrieb?
Na, da ist keine Wut drin, sondern das ist mehr sozusagen ein ironischer Blick auf uns selbst. Ich bin wirklich digitales Proletariat. Ich spreche ab und zu mit meinem Neffen, der ist sozusagen auf der internationalen Top-Forscherfront bei Google in Seattle. Und der arbeitet an den Technologien, die dann in 5-6 Jahren in die Bevölkerung kommen. Und wenn ich höre, was die machen und was der so treibt und wie die denken, dann bin ich wirklich ganz hinten am anderen Ende dieser der digitalen Fresskette.
Aber da befinden ja die meisten von uns befinden sich dort,
ja,
oder?
Ja, wir sind fröhliche Nutzer und ich bin froh, wenn ich das Handy einfach einigermaßen einschalten kann und ungefähr weiß, wie ich damit umgehe. Aber so schön das Ganze ist, aber wir sind sozusagen am unteren Ende der Nahrungskette. Und ja, das ist ja ganz schön, fühlen uns ganz wohl, aber man muss wissen, dass wir sozusagen, man ist der fröhliche Nutzer.
Sie stellen auf der Bühne auch die Frage, gehöre ich mehr in die Politik oder in die Kultur? Haben Sie inzwischen eine Antwort gefunden?
Ich gehöre ganz offensichtlich mehr in die Kultur, wenn man das als Kultur bezeichnen möchte. Und ich habe mal ein halbes Jahr Versuch gemacht in der Politik. Ich war Gemeinderat gewesen in so einem kleinen Dorf, wo ich lebe. Das ist 2000 Seelen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich nach dem halben Jahr, dass es ich habe für gute Stimmung gesorgt in dem Gemeinderat, war immer ganz lustig, aber ich bin für die Politik eigentlich ungeeignet.
Gerade in der Kommunalpolitik werden die Menschen gesucht. Was hat Sie denn dann überzeugt, dass Sie gesagt haben, ich bin für die Politik ungeeignet?
Ich glaube, dass Künstler generell für die Politik ungeeignet sind. Es ist zwar so, dass ganz viele Künstler sich immer einmischen und in der Politik großes Wort schwingen und immer große Mitteilungen haben. Und auch gibt da viele Künstler, die glauben, sie müssten der Gesellschaft was mitteilen oder sie könnten der Gesellschaft was mitteilen. Aber ich glaube, dass Künstler in der Politik das Schlimmste ist, was in der Gesellschaft passieren kann. Weil wir einfach, wenn man ehrlich ist, alle mehr oder minder unzurechnungsfähig sind. Und ein Politiker muss einen nüchternen Kopf haben und der Politiker muss praktisch die gesamte Gesellschaft mitdenken. Der muss alle unterschiedlichsten Leute, die es in einem Volk gibt, die ja so extrem unterschiedlich sind, muss ein Politiker alle irgendwo mitdenken können. Und die Künstler sind ja im Wesentlichen mit sich und ihrer eigenen Welt sich beschäftigt. Und das möchte ich auch. Von einem guten Künstler möchte ich, dass er ganz speziell ist. Ich möchte, dass er Gitarrist klingt wie Jimi Hendrix und nicht wie der Steuerberater. Und in der Politik darf man nicht neurotisch oder hysterisch oder selbstbezogen sein, sondern muss man einen nüchternen, klugen, menschlichen Blick für die anderen Menschen haben und wissen, was für den Gesamtstaat gut ist.
Aber offensichtlich hatte sie ja irgendetwas in die Politik getrieben. Und als Sie dieses halbe Jahr dort im Gemeinderat waren, hat das Ihre Sicht auf die Politik verändert?
Nee, ich habe schon vermutet, dass es in die Richtung geht, aber ich bin ja auch nur reingekommen, einfach aus blanker Verrücktheit. Ja. Ich bin nachgerückt, weil zwei vor mir rausgefallen sind wegen Krankheit und so weiter. Und dann bin ich halt einfach nachgerückt, weil ich da auf der Liste dann der Nächste war. Und ich habe bei diesen Wahlversammlungen, ich habe dafür so eine linksgrüne Liste da kandidiert. Und ich habe bei den Wahlversammlungen schon immer gesagt, ich habe ganz unüblich, dass ich einfach unzurechnungsfähig bin, triebhaft, korrupt und hysterisch. Und das haben die Leute aber dann so erfrischend gefunden, dass wir dann doch relativ viel gewählt haben.
Und, das war einfach mal was anderes wahrscheinlich.
Ja, also ich habe nicht gesagt, ich bin der ordentliche Familienvater, der als brav seine Steuern zahlt und so weiter und Müll entsorgt, sondern ich habe einfach gesagt, dass ich ein gemeingefährlicher Wahnsinniger bin, der unzuverlässig ist an allen möglichen Ecken und Enden, was ja stimmt, auf der einen Seite. Und das haben die einfach ganz erfrischend gefunden. Also war das nicht wirklich ernst zu nehmen. Und es ist auch gut, dass ich dann nach einiger Zeit hat dann sich eine vernünftige Frau gefunden, Familienmutter, Geschäftsfrau und so weiter. Und die hat es weitergeführt und alle sind glücklich mit ihr. Und ich bin jetzt erlöst wieder von dieser Aufgabe.
Sie sind auf Tour, kommen am 7. November nach Stuttgart ins Theater.
Am 8. November.
Habe ich falsch recherchiert? Wir müssten noch mal nachgucken. Ich meine eben 7. gelesen zu haben, aber ich will Ihnen nicht widersprechen.
Der 7. ist im Feindesland in Bayern, in Würzburg.
Ja.
Und dann überschreiten wir die Grenze, hoffentlich problemlos, nach Baden-Württemberg und sind am 8. November dann in Stuttgart.
Dann geht es weiter nach Friedrichshafen, Mannheim, Lörrach, da sind Sie dann im Januar. Ich werfe jetzt keine weiteren Daten ein, ja. Das schaffen die SWR1-Hörer und gucken nach, wo sie wann zu finden
sind. Die sind alle internetfähig, klar.
Absolut. Was passiert denn, wenn aus Georg Ringswandl die Bühnenfigur Ringswandl wird?
Ja, da steht er am Morgen schon mit einem etwas erhöhten Herzschlag auf. Dadurch etwas erhöhte Ruhespannung und dann wandelt sich im Laufe des Tages allmählich von einem normalen Durchschnittswähler zum zunehmend unberechenbaren Wildtier. Und dann ist das Soundcheck irgendwann, dann spielen wir mit der Band mal die Sachen durch, dann verlasse ich meine normale Hülle schon einigermaßen. Und irgendwann, wenn dann die Leute in den Saal reingeströmt sind, dann ziehe ich mich ordentlich an. Das heißt, ich ziehe meine...
die Frauenklamotten?
Ziehe meine ganzen verrotteten Alltagsklamotten aus und bringe mich richtig in Schale einfach. So dass die Leute sagen, Wahnsinn, genau deswegen gehe ich zu dieser Vorstellung. Und schmink mich ein bisschen, dass ich auch besser aussehe. Weil
Sie können
ich bin
tragen.
Nicht Brad Pitt, ich bin auch nicht irgendwie Leonardo DiCaprio oder sowas. Und deswegen schaue ich besser aus mit Schminke. Und selbst der Leonardo schaut mit Schminke ein bisschen besser aus. Und dann hebe ich schon so ein kleines bisschen vom Boden ab. Und sobald ich auf die Bühne rausgehe, dann habe ich vielleicht so ungefähr so schwäbisch, oder vielleicht so 50 Zentimeter über dem Normalboden. Und dann ist so, dass ich, und dann lohnt es sich, dass man mich sieht und dass man mir zuhört. Im normalen Alltag würde man sagen, ringsum, du bist der gleiche Rasenmäher wie alle anderen auch. Aber dann am Abend gibt es eine Transformation in eine Figur, wo ich mir oft denke, und schaut, wenn ich es auf Video zwischen anschaue, anschließend denke ich mir, was ist denn das für ein Wahnsinniger? Was macht der da? Wer ist das? Und ja, und diese Figur fühlt sich dann ganz wohl. Also ich spare dadurch wahrscheinlich dem psychiatrischen System in Deutschland einen Haufen Geld.
Aber Sie sind ja gut aufgehoben. Ihre Frau ist Psychiatrin.
Meine Frau ist Psychotherapeutin, ja, die achtet drauf. Und ich bin so auf der Bühne bin ich gut aufgehoben. Das ist wunderbar für mich. Das ist sehr schön. Und da bin ich dann auch bereit, für eine schöne Bühnenshow monatelang hart zu arbeiten. Das ist nämlich das, was dem Ganzen vorausgeht. Aber es ist dann sehr belohnend. Ich mag das. Es ist wunderbar und die Band ist klasse. Und das ist, gibt einen Grad von Harmonie, wenn das mit dem Publikum und mit der Band alles harmoniert auf einer Schwingung. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das ist dann wirklich, hat es zum Teil so einen Nirvana-artigen Opiumrauschgefühl.
Andacht und Radau heißt das aktuelle Album. Was war denn zuerst da? Andacht oder Radau?
Schwer zu sagen. Also meine Mutter sagt, es hat mit Radau angefangen vor einigen Jahren. Und zwischendurch, ich bin ja eigentlich so ein bisschen manisch-depressiv angelegte Person. Ich habe dann fahre dann in so ein leichtes Depressionstal rein, da surfe ich dann so durch ein bisschen und dann kommt es wieder an die Oberfläche und dann bin ich zeitlang manisch, bin vollkommen überdreht und früher dachte ich mir, das ist schlimm, aber inzwischen schätze ich das, weil diese Durchhänger, wenn man sich etwas durchhängen lässt, ist ganz schön. Und
ist dann, vielleicht ja auch eine gewisse Erholung, wenn Sie vorher so hochgefahren waren,
eben.
Oder?
Ja, und dann schleudert es einen wieder ein bisschen nach oben in der Achterbahn. Und das ist ein ganz angenehmes Lebensgefühl. Also ich bin einfach nicht für die normal. Ich habe drei Lebenszeitstellen gehabt. Dreimal habe ich zweimal eine Beamtenstelle auf Lebenszeit beim Bayerischen Staat und dann war ich nochmal Lebenszeit angestellt im öffentlichen Dienst und habe diese drei Lebenszeitstellen aufgegeben, weil ich auf Dauer nicht integrierbar bin in den öffentlichen Dienst.
Sie waren fast 10 Jahre lang Oberarzt der Kardiologie in Garmisch-Partenkirchen. Was für ein Arzt waren Sie denn?
Ich glaube, dass ich das damals ganz gut gemacht habe. Ich habe mit den Schwestern, mit den Patienten sehr gutes Verhältnis gehabt. Ich habe das wirklich die Arbeit geliebt und habe immer so leichte Schwierigkeiten gehabt mit der Verwaltung und auch mit wenig engagierten Kollegen, weil ich irgendwie ein übersteigertes Gerechtigkeitsempfinden und ich finde es einfach ganz furchtbar, wenn man sich als Arzt nicht wirklich komplett der Aufgabe widmet. Also das mag ich überhaupt nicht. Also, ich denke, wenn man Medizin macht, soll man sie wirklich so gut machen, wie es irgendwie geht. Insofern war ich dann zum Teil auch etwas ungemütlich gegenüber so mehr salopp engagierten Leuten und habe ich sehr gern gemacht. Ja. Und dann irgendwann hat einfach die Muse einfach an meinen Hirnkasten geklopft und gesagt, geh mal raus aus dem Krankenhaus und mach einem jungen, aufstrebenden Mann Platz und kümmere dich um was anderes.
Wobei Sie das ja 7 Jahre parallel betrieben haben. Sie waren sowohl Arzt und Kabarettist, also tagsüber in der Klinik und abends dann auf der Bühne. Wie ging das zusammen?
Das ist natürlich auf Kosten der Freizeit gegangen, auf Kosten der Schlafzeiten und auch auf Kosten der Familie, muss man auch sagen. Und irgendwann hat eine alte, verdiente Stationsschwester gesagt, sie brennen an zwei Enden und so. Und das ist die Kinder wachsen auf und sehen ihren Vater selten. So. Und irgendwann dachte man dann, jetzt musste eine Entscheidung treffen. Ich muss dann, das ist das nicht ewig lang. Gleichzeitig Musik und die Tourneen und die Plattenaufnahmen und diese Klinikarbeit wirklich gut machen kann nebenbei. Und dann habe ich irgendwann bin ich etwas in mich gegangen, habe da innere Exerzitien abgehalten und dann habe ich das, meine schöne Stelle einem jüngeren Kollegen weitergegeben.
Was natürlich auch sehr viel Mut kostet, dann plötzlich zu springen und nicht zu wissen, wie das neue Geschäftsmodell läuft. Sie waren, glaube ich, damals auch in einer nicht ganz einfachen finanziellen Situation. Sie hatten ein Haus in Garmisch-Partenkirchen und Sie hatten 3 Kinder zu ernähren. Wie viel Mut hat es gekostet, die Entscheidung zu treffen?
Das, nach außen sieht es noch viel Mut aus, ja, weil man 3 Kinder und 500.000 Schulden und so und die schöne Lebenszeitstelle und die Musik ist ja, Bühne ist ja ein unsicheres Gewerbe. Aber auf der anderen Seite war ich damals 44 und schon höchste Zeit. Und ich dachte mir dann, was hat das Leben nur so für sich, was hat es nur so bereit? Und dann ist natürlich die Bühne, die Musik ein hohes finanzielles Risiko, aber auf der anderen Seite hat natürlich die Krankenhaustätigkeit, die Tätigkeit im öffentlichen Dienst, das hohe Risiko, dass dir was ganz Erhebliches entgeht. Und ich dachte, Mensch, wenn ich jetzt nur wirklich ein paar schöne Tourneen machen könnte, und dann hatte ich das Angebot, dass ich ein Musiktheaterstück schreibe fürs Schauspiel in Köln und mit ein paar großen Theatern zusammenarbeite, Bücher schreiben könnte. Dann habe ich gedacht, was soll's, hol's der Teufel und habe dann gedacht, man macht die Musik, macht das, wozu du jetzt, wo dich einfach sozusagen, ja, wo dich die Muse hinführt. Und ich sage das ganz verkürzt, das ist nicht ein schwieriger Prozess innerlich. Das Schwierigste dabei ist, dass man selbst wirklich ganz, ganz tief im Inneren weiß, was man da tut.
Und Sie haben an sich geglaubt und Sie haben es bis heute nicht bereut. Und Sie gehen offen mit Ihrer Familiengeschichte um. Sie hatten einen Vater, der schwer kriegsverletzt war und brutal. Und mit 14 Jahren sollen Sie beschlossen haben, ihn umzubringen. Was hatte Sie in diese Situation gebracht?
Ja, das war so gewesen. Mein Vater hat einfach eine schwerste Gehirnverletzung im Weltkrieg mitbekommen und hatte da mehrere Granatsplitter. Das hat einfach seine Persönlichkeit verändert. Der war manchmal nett humorvoll und zugewandt und ein warmherziger und wirklich anständiger und total positiver Mensch gewesen. Und der hat dann an bestimmten Stellen wegen einem kleinsten Anlass Austicker bekommen, die einfach furchtbar waren. Vulkanausbruchartig und dieser den kleinen Buben natürlich hat er zerschmettert und niedergemacht haben. Und da bin ich eigentlich auch oft verdroschen worden und so weiter. Und mit 14 hatte ich dann das Gefühl, wenn er mich nochmal anrührt, bringe ich ihn um. Und bin ich in Reichenhall zu den Ringern gegangen. Reichenhall war damals in der Bundesliga bei den Ringern. Ja. Und da dachte mir, da lerne ich einfach so ein bisschen, wie man Selbstverteidigung und so weiter. Und wie man jemanden in den Schwitzkasten nimmt und so. Und ich fand dann diese Ohrfeigen und so weiter, das und diese, was man bekommt, so empörend, dass ich zu meiner Schwester schon gesagt habe, das nächste Mal, wenn er mich anrührt oder wenn er dich anrührt, bringe ich ihn auf der Stelle um. Und meine Schwester war da ganz erschrocken und wie man weiß, ist es nicht passiert, aber es war so gewesen, dass er irgendwie was gespürt hat und hat mich auch ab diesem Zeitpunkt nie mehr angerührt.
Hat sie das dann ab diesem Zeitpunkt mit ihrem Vater versöhnt? Wie war das?
Ein bisschen schon. Es war dann so, dass wir sind so ein bisschen auf Distanz gewesen und haben uns respektiert bzw. gefürchtet und ich musste dann einfach etwas früher schon erwachsen werden. Ich habe mit 15 mit großem Schrecken feststellt, dass mir mein Vater nie mehr wird helfen können. War damit plötzlich auf mich selbst gestellt. Und das ist am Anfang so ein bisschen steil und hart, aber es ist letzten Endes ein großer Vorteil gewesen, weil ich dann einfach mein Zeug selbst in die Hand genommen habe und das Zeug selbst geregelt habe.
Ja, und dann gab es auch noch große Herausforderungen. Sie hatten Lungentuberkulose, Sie waren mit 18 dann 8 Monate lang im Sanatorium. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Das ist einfach furchtbar. Das ist 8 Monate im Sanatorium. Das ist man als einziger junger Mensch da drin gewesen. Das andere waren Weltkriegsveteranen aus dem Ersten Weltkrieg, noch aus dem Zweiten. Und da ist jede Woche einer gestorben von denen. Und das ist einfach eine düstere, furchtbare Atmosphäre, einfach eine dunkle, dunkle Zeit gewesen. Und die muss man einfach irgendwie überstehen. Man hat ja bloß 2 Möglichkeiten. Entweder man übersteht es nicht oder schon. Also habe ich mich da irgendwie durchgebissen und habe halt einfach selbst aufs Abitur gelernt und so und habe diese Zeit irgendwie überstanden und habe wenigstens in der Zeit angefangen, mir selbst das Gitarrespielen beizubringen. Und dann habe ich auch so die ersten paar Songs geschrieben und habe aus dieser furchtbaren Zeit sozusagen, wie man sagt, das Beste gemacht. Und der Vorteil, der größte Vorteil war der, als ich dann sozusagen dem Tod von der Schippe gesprungen bin und ich kam wieder in die Schule, hatte ich nie mehr Angst vor einem brüllenden Lehrer, hatte nie mehr Angst vor irgendwelchen brüllenden Chefs oder sowas, sondern als der erste Lehrer zu brüllen anfing in der Schule, musste ich einfach grinsen. Das war der Vorteil davon.
Sie sind gestärkt daraus gegangen.
Ja, war gut.
Und dennoch gab es dann später im Leben nochmal eine Situation, wo Sie dem Burnout nahe waren oder wo Sie sogar Burnout hatten. Inwiefern sind Sie da reingeraten?
Ja, ich habe einfach 7 Jahre lang da die Klinikarbeit parallel gemacht mit dieser Musik. Und dann ist die Familie noch dabei gewesen und das ist nicht, da gab es sozusagen 7 Jahre lang praktisch keinen Urlaub, weil im Urlaub habe ich Konzerte gemacht und habe die Songs geschrieben für die nächste Platte und dann waren wieder Konzerte abends und tagsüber in der Klinik und so, das war also einfach 2 Berufe. Und oder wenn man das Schreiben noch dazu nimmt, war es 3 und und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das über meine Kräfte geht. Und da habe ich dann so 1,5 Jahre lang, war ich dann in so einer chronisch verdrießlichen, latent aggressiven Stimmung und dachte mir, so geht es nicht weiter. Es hieß damals noch nicht Burnout, diesen Ausdruck gab es damals nicht, aber im Nachhinein muss ich sagen, das war eigentlich das, was man heutzutage so als Burnout bezeichnet. Und dann habe ich da eben die Reißleine gezogen.
Sie waren Kardiologe. Wenn man so viel Erfahrung als Arzt hat, achtet man dann selber ganz besonders aufs eigene Herz?
Ich versuche das schon. Ich weiß schon, dass eine gesunde Lebensweise, also weil man es hinkriegt, dass die was nützt über die Jahre. Weil man als Doktor sieht man nicht die ganzen Leute, die so mit ihrem Körper etwas sträflicher umgegangen sind und die landen dann irgendwann auf der Intensivstation und dann sind die Chancen schlecht. Also insofern habe ich immer versucht, mein klappriges Gestell einigermaßen in Schuss zu halten. Ich war natürlich auch geprägt dadurch, dass ich nicht mit 18 Jahren schon diese schwere TBC hatte und schon mal kurz dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Also war für mich das Leben immer was Wertvolles und Gesundheit ganz eine wichtige Geschichte. Nicht, dass ich ein Gesundheitsapostel bin, aber ich meide die Drogen, wenn es geht. Und freue mich auch, dass meine Maschinerie einigermaßen funktioniert.
Was ist dann die Ersatzdroge?
Naja, dass ich meinen Wahnvorstellungen nachgehen kann, dass ich Musik machen kann. Ich muss es zugeben, dass ich eigentlich bin ich ja süchtig nach den exzessiven Momenten des Lebens. Das ist so, auf die Bühne zu gehen, ein schönes Konzert zu machen und an der Musik zu arbeiten, an einem Text zu arbeiten, der einem gelingt, an einem Theaterstück und zu sehen, wie ein Theaterstück, das man geschrieben hat, auf der Bühne plötzlich funktioniert und die Leute hingehen und Freude dran haben, dass ihm das gelingt, was man macht. Das ist mit das Schönste, was man vom Leben erwarten kann.
Aber sich gut und gesund zu ernähren, das ist gerade auf Tour ja häufig schwierig. Wie sieht denn dann die Catering-Liste bei Ringsgwandl aus?
Auf der Catering-Liste steht einfach eine Kanne Tee und eine Kanne Kaffee und ein bisschen Mineralwasser dazu und ein paar Flaschen Bier. Mehr steht da nicht drauf.
Also man wird geschlemmt dann nach dem Konzert oder gar nicht?
Es ist so, dass auf Tour sich, ich meine, wenn man durch Deutschland, Österreich, Schweiz damit tourt, was ja unsere kleine Welt ist, dann ist die Ernährung wirklich kein Problem. Also oder anders gesagt, wenn jemand glaubt, dass er auf Tour ein Ernährungsproblem hat, ist er nicht mehr tourgeeignet. Also mit so einer Rockband auf Tour zu gehen, ist nichts für zarte Gemüter. Also wenn jemand da an seinen Joghurt denkt und so, dann ist er einfach nicht geeignet dafür.
Wobei es ja gerade auch im Pop-Business ganz viele Künstler gibt, die inzwischen mit ihrem eigenen Koch auf Tour gehen.
So groß bin ich leider nicht. Also wenn man das Olympiastadion und die Schleierhalle voll macht, dann natürlich ja. Aber ich habe nicht meinen eigenen Koch dabei. Ich wüsste auch gar nicht, was ich ihm sagen sollte.
Ist das so ein Traum, ein großes Stadion zu füllen? Ist es automatisch als Künstler ein Traum oder ist der dreckige Club einem dann doch lieber?
Natürlich möchte jeder Künstler ganz viele Leute haben. Also selbst der Michael Jackson hat darunter gelitten, dass das Olympiastadion das zweite Mal nicht so einfach zu füllen war. Also, ja, freilich wäre es schön, aber ich habe immer gedacht, dass ich eigentlich die Musik, die ich mache, dass die eigentlich die Zehntausende ins Stadion locken sollte. Aber es ist jetzt nicht so. Es ist dann oft, sind es bloß 500 oder mal 800 oder sowas. Aber das ist schon sehr viele Leute. Und
verliert es nicht an Atmosphäre, wenn es irgendwann zu groß wird?
Ja, eigentlich ist es das Beste, was man haben kann, sind so Clubs so und Säle zwischen, sagen wir, und Theater so zwischen 300 und 600, 700 Leuten. Das ist das Beste. Da hat man mit den Leuten Kontakt und die Leute sehen noch was vom Künstler. wenn es dann über 1000 geht, ist es so, dass man die Leute auf dem Bildschirm anschaut, irgendwo auf der Videowand. Und das ist eine andere Art von Veranstaltung. Da gibt es dann keinen Kontakt mehr zwischen den Leuten und dem Künstler. Das ist dann nur ein Ritual. Das Schönere sind diese, das, was sich unter 1000 Leuten abspielt, das sind die wirklich guten Theater, die man haben kann. Das ist das Netteste, was man haben kann. Wenn es zu klein wird, wenn es ein Wohnzimmer wird, dann ist es auch oft ein bisschen komisch dann. Aber
ist Ihnen zu intim?
Nee, nicht zu intim. Aber nee, ist nicht zu intim. Aber ist es ist so, man hat dann ein paar Individuen vor sich. Es ist dann so, wenn man zu Hause beim Geburtstag irgendwie ein paar Verwandten was vorspielt.
Dann können wir nicht mehr über die Leute hinweg gucken, sondern gucken direkt ins Gesicht.
Dann wird es für zwei, drei Leute was. Das kann man auch tun. Das tue ich ab und zu mal ganz gern, wenn es jemand ist, der wirklich gern zuhört. Aber das ist eine andere Art von Veranstaltung. Also ein öffentliches Konzert sind mehr Leute.
Gerechtigkeit, mein kleiner Schild, das gibst du im Cowboy-Film.
Gab es auch für diesen Song einen konkreten Aufhänger? So wie ich Sie jetzt kennengelernt habe, vermute ich schon.
Ja, der Text, der fasst an sich nur zusammen einige Presseskandale, die damals eben, oder Skandale, die in der Presse waren. Das ist einmal drin verarbeitet, einfach eine Mutter, die sozusagen ihren Sohn erwürgt hat, also eine Frau, die aus einer verzweifelten Situation raus, die als Prostituierte gearbeitet hat und ihr Sohn irgendwer aus einer Verzweiflungstat raus erwürgt hat und unter Drogeneinfluss und so weiter. Und das andere war ein Pfarrer aus Tegernsee, so ein klassischer Bayerischer, der wiederum bei einer Prostituierten einen Herzinfarkt erlitten hat und dann offiziell beerdigt worden ist mit allem Pomp. Und das andere war der Schaltgoldkowski, dieser ehemalige DDR-Devisenhändler, auch der einiges am Stecken hatte, der sich dann auch am Tegernsee niedergelassen hat. Also das war meine Empörung über einige furchtbare Begebenheiten und die sind in diesem Song zusammengeflossen.
Und da ist die Wut dann wahrscheinlich schon Antrieb gewesen. Sie haben aber auch Volldampfplauderern und Blendernzeilen gewidmet. Leben Sie so nach dem Motto, ja, jeder hat ein Recht auf Diskriminierung und das kommt dann in Ihren Songs vor?
Ja, jeder hat ein Recht auf Diskriminierung, ja. Nein, ich habe einfach eine gewisse Allergie gegen Dampfplauderer und Schwätzer und diese Schönrednerei. Und weil ich immer den Eindruck, dass hinter ganz viel von dieser Schönrednerei einfach nur das Überzucken von letztens brutalen Herrschaftsmechanismen steht. Das ist immer so mein Verdacht aus vielen Jahren in verschiedenen Institutionen, in denen ich gearbeitet habe.
Und Sie haben es dann auch schon mal abbekommen. Bei einem Konzert gab es dann zum Beispiel mal einen Krug Bratensoße auf den Kopf. Was war das für eine Situation?
Ja, das war eine von den frühen Konzerten, als es halt wirklich immer turbulent zuging und als ich mit dem Publikum lautstarke Auseinandersetzungen hatte, das Konzert abgebrochen habe und dann mit den Leuten gestritten habe und so. Und da ging es also immer wild durcheinander, sehr lustig, aber auch zum Teil wirklich derb. Und da habe ich irgendwie von der Bühne runter irgendwie eine Geschichte erzählt über so eine abgedrehte Hippie-Frau. Und die war dann mit ihrer Freundin im Saal gewesen und die haben dann einfach in dieser Wirtshausküche, haben die dann Bratensoße eingesammelt von den Tellern, die da zurückgegangen sind. Und in einem bestimmten Moment sind die auf der Bühne, haben mir einen Maßkrug, sprich einen Liter dieser grausigen kalten Bratensoße über den Kopf gekippt und ist dann über mich runter und auf die Gitarre drauf. Das war irgendwie ernüchternd. Und aber trotzdem, es war natürlich ein ungewöhnliches Konzert. Das ist für alle, die dabei waren, es war einfach
und vergessen vermutlich.
Ja, schon lustig.
Vielleicht hat es noch was Gutes fürs Haar gehabt. Ich weiß es nicht, die Bratensoße. Da sind Sie einer der wenigen, die das beurteilen können.
Ideales Mittel gegen trockene Haare, ja.
Wir wollten über den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb sprechen. Da haben Sie 1994 teilgenommen in Klagenfurt. Ich habe in diesem Jahr teilweise reingeguckt in die Fernsehübertragung und fand es ganz erstaunlich, wie diese Schriftsteller auf die Bühne gehen und dann vor einer Jury lesen müssen und die sie anschließend teilweise wirklich zerreißt. Wie ging es Ihnen damals?
Ich hatte natürlich gegenüber den normalen Schriftstellern, die wirklich ganz sensible, zurückgezogene Menschen sind, hatte ich nicht den Vorteil, dass ich einfach damals schon ein Bühnentier war. Ja. Und ich bin damals von so einer Verlagslektorin da hineingelockt worden und die hat mich da animiert dazu, sowas zu machen. Und dann habe ich da irgendwie in meinem ganzen Chaos da über ein paar Wochen eine Geschichte zusammengeschneidert und habe die da vorgetragen. Und das war eine volle Katastrophe. Und die und ich habe dann die Gelegenheit wahrgenommen, anschließend, dass die Jury mich zerrissen hat, noch ein Wort zu sagen. Das tun
das
die normalen
Schriftsteller.
Das
darf
man. Die normalen Schriftsteller tun das nicht, weil die so verdattert sind und so verschüchtert. Und ich habe dann einfach daraufhin der gesamten versammelten Jury so eine umgehängt, derartig grob, denen die Meinung sagt, dass es richtig geknallt hat. Und es war dann ein Mordsaufruhr gewesen. Aber ich habe nicht auch überhaupt keinen Preis bekommen. Und von diesen 11 Juroren haben mich 10 komplett verdammt, zu ewiger Verdammnis. Und einer hat mich gelobt. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Aber es waren ein paar ganz schöne Tage am Wörthersee. Und ich habe gemerkt dabei, dass ich für die Kunstliteratur nicht geschaffen bin.
Sie hatten damals geschrieben, glaube ich, 24 Stunden sanitären Notdienst. Was war das für eine Geschichte?
Die Geschichte war so, es war ein Installateur, der am Wochenende so 24 Stunden Notdienst hat und der dann einfach im Laufe dieses Notdienstes in verschiedene Familien kommt, wo er irgendwie die Klos und die Wasserhähne und so also repariert, ja, und der dadurch in unterschiedlichste gesellschaftliche Szenerien kommt. Ja. An sich ja schwer abgefahrene Geschichte. Und die ist auch gut, die Geschichte. Vielleicht überarbeite ich die nochmal. Aber ich habe die damals total unmöglich vorgelesen, viel zu schnell. Und das war sozusagen, ist nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber die Geschichte an sich ist gut. Und sollte vielleicht nochmal mit etwas mehr Erfahrung in der Prosa mich vielleicht nochmal hinsetzen und die etwas besser formulieren.
Ja, ich glaube, Sie schreiben ja gerade wieder, denn zum 70. sollte eigentlich schon eine Biografie erscheinen. Was war da los?
Das ist keine Biografie, sondern es ist ein Buch, die über eine Tourbegleiterin, die mit uns Jahrzehnte unterwegs war. Und es sollte schon 2017 erscheinen, das Buch. Dann habe ich es verschoben und dann kam dieses und jenes zurück. Dann letztes Jahr, dann im Juli, war ich bei 85% des Buches gewesen. Und dann kam dann die neue Platte dazwischen und die Tour und so weiter. Jetzt habe ich das wieder verschieben müssen. Und dann habe ich dieses Jahr angefangen, ein Theaterstück zu schreiben, weil in München im Residenztheater ein neuer Intendant ist. Also dann haben wir halt schreibe ich ein neues Stück, Musiktheaterstück, was nicht großen Spaß macht. Jetzt hat sich das Buch noch mal ein bisschen verschoben. Aber nächstes Jahr, dann, wenn sozusagen Mai, Juni und der Sommer ins Land zieht, werde ich mich hinsetzen und das Buch fertig schreiben dann. Und ja, und dann dürfen die Kritiker wieder drauf einprügeln.
Braucht es das? Sie haben so viele Pläne. Braucht es das in der Kunst? Muss man ein Getriebener sein?
Ja, man muss partiell wahnsinnig sein. Man muss wirklich brennen für das, was man tut, sonst hält man die Plackerei nicht aus. Und man muss wirklich einen unglaublich großen Spaß haben an der Arbeit, weil es ist wirklich viel, viel Arbeit.
Und das klingt immer so einfach, ne?
Und das kann man nicht unter Zwang tun, sondern man kann diese viele Arbeit, wo man nicht auf die Stunden schauen darf, die kann man nur machen, wenn man wirklich einen ausgesprochen großen Spaß hat. Wenn man wirklich ein großes Vergnügen dabei empfindet, wenn einem ein Kapitel oder ein Satz oder eine Szene gelungen ist, dann kann man sowas machen. Und man muss daran glauben. Man muss daran glauben, dass ein Kunstwerk was Schönes ist, was Wert hat, was dauerhaft Freude bringt. Und dann macht man das. Das heißt, nichts für normale Menschen.
Dann sage ich Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Georg Ringsgwandl.
Eins gehört.